Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Es ist eine Entscheidung, die buchstäblich an die Nieren gehen kann. Will man im Falle seines Todes seine Organe spenden? Und wenn ja, welche? Oder will man das lieber nicht? Soll jeder automatisch potenzieller Spender sein, außer er oder sie lehnt es ausdrücklich vorher ab, so wie es Gesundheitsminister Spahn vorschlägt, oder nur dann, wenn man zu Lebzeiten ausdrücklich zugestimmt hatte, so wie es bisher in Deutschland geregelt ist und wie es leicht abgewandelt heute auch die beiden Ex-Gesundheitsminister Schmidt und Gröhe vorschlugen. In wenigen Wochen will der Bundestag eine Neuregelung dazu treffen und die ist dringend notwendig. Denn bundesweit warten etwa 9.400 registrierte Patienten auf ein lebensrettendes Spenderorgan. Doch tatsächlich spenden nur knapp 1.000 Menschen pro Jahr. Statistisch gesehen stirbt also alle 8 Stunden ein Patient, weil nicht rechtzeitig ein passendes Organ verfügbar ist. Was aber geschehen kann, wenn doch eins rechtzeitig zur Verfügung steht, hat Jürgen Schmidt hautnah miterlebt.
Ja? Rein, gell? Du gehst rein. Ja.
Das Sauerstoffgerät ist Sarah Schotts ständiger Begleiter. Im vergangenen Dezember ist sie mal wieder auf dem Weg ins Uniklinikum Gießen. Da ist sie öfter. Unter großer Atemnot leidet die 23-Jährige.
Siehst du nachher wieder hübsch aus.
Die Rheinland-Pfälzerin hat die Erbkrankheit Mukoviszidose. Schlimmer Husten. Zäher Schleim behindert ihre Atmung. Mittlerweile ist ihre Lunge schwer geschädigt.
Sind die paar Meter jetzt so anstrengend?
Ja, das ist schon anstrengend. Also, wenn man da noch einen Hustenanfall kriegt, dann ist das Husten natürlich auch anstrengend. Aber das, naja, ist einfach so.
Dann können wir starten.
Sarah Schott wartet seit mehr als 10 Monaten auf eine Organtransplantation. Regelmäßig wird ihre Lungenfitness überprüft. Bei diesem 6-Minuten-Gehtest schafft sie aber nur 145 Meter mit Rollator. Für Gesunde ein Klacks, für Sarah Schott eine Tortur. Sie steht auf der Warteliste für eine Lungentransplantation. Sie braucht das Organ dringend, sonst stirbt sie. Aber es gibt zu wenig davon. Ihre Prognose? Sie wird das Jahr 2019 wohl nicht überleben. Ida Oberstein. Bei Sarahs Eltern Doris und Jürgen Schott ist Mukoviszidose schon lange Alltag. Auch ihre ältere Tochter Miriam litt an dieser tödlichen Erkrankung. Sie starb mit 15. Sarah war 13 Jahre alt damals.
Geburtstag mit den.
Vor gut 2 Monaten wird dann plötzlich alles ganz hektisch im Hause Schott. Der so lang ersehnte Anruf ist endlich gekommen, die lebensrettende Lunge ist da.
Es ist der perfekte Moment. Ich bin so fit, wie ich wahrscheinlich auch nicht mehr werde.
Eine Fahrt ins Ungewisse. Aber die schwerkranke Sarah Schott hat auf diesen Moment mehr als 10 Monate lang gewartet. Sie wusste, dass ihr Leben an diesem Anruf hängt, an dem Organ. Der Spender dieser Lunge hat diesen Sommertag, warum auch immer, nicht überlebt. Auch das weiß sie. Sarah kommt zur Transplantationsklinik nach Gießen. Gegen 21 Uhr ist sie mit ihrer Mutter da.
Aufregend.
So, das ist schön, dass wir dich noch wachsehen.
Aus Ida Oberstein kommen der Vater und der Freund noch gerade rechtzeitig nach Gießen. Aus Koblenz Sarahs beste Freundin mit ihrem Freund. Beide wollen Sarah auf diesem Weg begleiten.
Erstmal heißt es ja warten, schauen, ob die Lunge passt. Und dann noch die restliche Zeit, die dann jetzt ist, mit der Sarah verbringen. Weil es kann ja auch nicht gut ausgehen. Und dann will ich auf jeden Fall bei Sarah gewesen sein.
Vielleicht, das ist noch nicht endgültig klar.
Aber dann bin ich hier.
In einer halben Stunde geht's auf einen OP.
Mitternacht. Es geht in den Operationssaal. Der Vater, auch Arzt, will seine Tochter unbedingt selbst dahin bringen.
Wir sehen uns.
Mit der Hoffnung, dass sie den schweren Eingriff überlebt, dass die Spenderlunge auch wirklich kommt und dass sie auch wirklich passt. Viele Stunden verbringen alle in einem engen Krankenzimmer. Bangen, Herzklopfen, viel Zeit zum Nachdenken. Morgens um 7 die erlösende Nachricht vom Transplanteur der Gießener Klinik.
Sie hat eine wunderbare Lunge bekommen und sie schnauft schon damit.
Sie schnauft schon damit. Aber ist noch unter Narkose. 5 Stunden lang wurde Sarah Schott operiert und sie hat den schweren Eingriff überlebt. 3 Tage später besucht Pascal seine Freundin in Gießen. Sarah geht es gut. Sie ist schwach, aber sie atmet ohne Schläuche, ohne künstlichen Sauerstoff.
Wenn man merkt, dass die Lunge atmen will und dass sie tief atmen will und es geht auf einmal, man kann auf einmal tief atmen. Ich bin sehr dankbar, dass die Familie und der Spender sich so entschieden haben. Und ich hoffe auch sehr, dass die Familie mit dieser Entscheidung ein bisschen Trost findet und ja, dem Tod vielleicht ein bisschen Sinn gibt. Und
los. Nur 2 Wochen nach der Operation will man diesen Bildern gar nicht trauen. Ein Wunder muss geschehen sein. Sarah Schott und ihr Laufsteg des Lebens. Jetzt geht sie in 6 Minuten 503 Meter. Das neue Organ funktioniert perfekt. Sie ist nicht gesund, kann aber endlich frei atmen.
Es macht einfach Spaß, so laufen zu können. Es ist keine Quälerei mehr.
Die quälende Zeit des Wartens ist vorbei. Ihre Lungentransplantation ist erst die 3. in Gießen in diesem Jahr. Im Vorjahr waren es zu diesem Zeitpunkt schon mehr. Fakt ist, es gibt zu wenig Spenderorgane. Die Politik muss helfen, so wie es Bundesminister Spahn vorgeschlagen hat, meint sie.
Ich glaube, dass Patienten wie ich es eigentlich von der Gesellschaft erwarten dürfen, dass sich jeder einmal in seinem Leben diese Gedanken dazu macht. Und ich denke, dass man das mit der Widerspruchslösung erreichen kann.
Sarah Schott tanzt schon wieder. Sie will leben, hat sie immer gesagt. Und ein Organspender hat ihr diesen Wunsch erfüllt.
Es steht weiß auf schwarz, wer hier fahren darf, damit Busse im dichten Stadtverkehr im Stau vorbeiziehen und einigermaßen den Fahrplan einhalten können. In Ausnahmen dürfen auch Taxis diese Fahrbahn benutzen. Der Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer will, dass künftig auch E-Roller und Autofahrgemeinschaften den Streifen nutzen können. Die Idee ist Teil einer angedachten Reform der Straßenverkehrsordnung, zu der auch gehört, dass Autofahrer, die in zweiter Reihe oder auf Radwegen parken, ein saftigeres Bußgeld bezahlen müssen. Es solle klimafreundlicher und gerechter auf den Straßen werden, so Scheuer. Einzelheiten von Anke Hahn und Stefanie Groth.
Eine Fahrt durch die Berliner Straßen gleicht oft einem Hindernisrennen. Ständig parkt irgendwer in zweiter Reihe. Es gibt viel Verkehr, viele Geschäfte, aber kaum Parkplätze. Und deshalb auch kein schlechtes Gewissen bei den Sündern.
Sie mussten in der zweiten Reihe parken. Warum?
Nein, ich habe nur die Karte geholt.
Überall in der Stadt sind Autofahrer bei der Parkplatzsuche. Und viele sind einfach genervt.
Also tagsüber ist die Parkplatzsuche, ich würde sagen, schwierig, aber nicht unmöglich. Und abends, so nach 20 Uhr, ist es echt unmöglich. Da kurft man hier teilweise 45 Minuten, bis man was findet.
Manche stellen sich dann eben schnell mal hin und behindern so alle anderen. Es entstehen Staus hinter parkenden Autos. Und schlimmer noch, der Ausweichverkehr ist gefährlich. Das Unfallrisiko steigt vor allem für Radfahrer. Das ruft jetzt den Bundesverkehrsminister auf den Plan. Er arbeitet an einem neuen Bußgeldkatalog, um diese Verstöße teurer zu machen. So müssen für Parken in zweiter Reihe auf Geh- und Radwegen sowie Halten auf Schutzstreifen bisher 15 bis 35 Euro gezahlt werden. In Zukunft könnten dann bis zu 100 Euro fällig werden. Aber schreckt das Falschparker ab? Die Meinungen sind geteilt.
Ob das jetzt grundsätzlich eine Lösung sein wird, das bezweifle ich. Aber den einen oder anderen wird es noch mal ein paar Meter weiterfahren lassen.
Manche Verkehrssituationen sind eben so, dass man kurz mal anhalten muss, um B- und Entladen. Warum soll man dafür 100 Euro zahlen?
Unfallforscher aber meinen, es sei immer noch zu billig. Außerdem werde sowieso zu wenig kontrolliert.
Wir haben immer ein Zusammenspiel zwischen Entdeckungswahrscheinlichkeit und Strafhöhe. Wenn ich also sehr häufig erwischt werde, dann reichen auch geringere Bußgelder. Die Wahrheit in Deutschland ist aber, dass man sehr selten mit irgendwas erwischt wird.
Die Ordnungsämter der Stadt müssen für die Durchsetzung der Parkregeln sorgen. 2 Millionen solche Bußgeldverfahren gab es letztes Jahr allein in Berlin. Wenn die Bußgelder steigen, erfreue das die Stadtkämmerer, aber das Problem löse es nicht, meint einer der zuständigen Stadträte. Es sei eine gesellschaftliche Aufgabe.
Wir merken einfach immer mehr, dass die Menschen sich weniger an Regeln halten und kreuz und quer stehen, wie sie lustig sind. Und auf Kinder, auf ältere Menschen oder überhaupt auf den Personenverkehr nicht mehr Acht nehmen.
Höhere Bußgelder allein werden es wohl nicht lösen, solange zu viele Autos zu viel Platz in der Stadt beanspruchen.
Die jüngsten Pläne des Verkehrsministers kommentiert jetzt Christine Becker vom Südwestrundfunk.
Mehr als eine Tonne. So viel wiegt ein Auto im Durchschnitt. Ein Mensch wiegt einen Bruchteil davon. Wer also der Stärkere im Straßenverkehr ist, völlig klar. Und so benehmen sich die mit den Autos dann auch oft genug. Fußgänger und Radfahrer haben das Nachsehen. Nun soll Parken in zweiter Reihe oder auf Radwegen teurer werden. Richtig so. Und ja, Staus sind nervig. Aber wer eine Rettungsgasse benutzt, einfach weil er nicht warten will, soll zu Recht strenger bestraft werden. Es muss wehtun, damit jeder Einzelne seinen Egoismus überdenkt. Aber die Pläne des Bundesverkehrsministers sind höchstens ein Anfang. In vielen Bereichen des Straßenverkehrs sind die Strafen immer noch viel zu niedrig. Wer mit 50 Kilometern pro Stunde durch eine 30er-Zone rast, zum Beispiel vor einer Schule, zahlt gerade mal 35 Euro, wenn er denn erwischt wird. Mehr Personal für Verkehrskontrollen ist nicht in Sicht. Nur Strafen, die keiner verhängt, schrecken nicht ab, egal wie hoch sie sind. Solange die Straßenverkehrsordnung nur ein bisschen verschärft wird und vor allem nicht sicher durchgesetzt wird, wird die Dominanz der Autos bestimmt nicht gebrochen. Das aber wäre die Voraussetzung für ein anderes Miteinander auf unseren Straßen. Klar, auch manche Fußgänger, Roller und Radfahrer sind gefährlich unterwegs. Die Hauptverursacher von schweren Unfällen sind aber nun mal Autofahrer. Also die mit den tonnenschweren Gefährten, die unsere Städte beherrschen.
Christine Becker kommentierte. Seit knapp 2 Wochen gilt im von Indien kontrollierten Teil von Kaschmir eine Ausgangssperre. Überraschend verhängt von der Regierung in Neu-Delhi, kontrolliert vom Militär. Das soll befürchtete Unruhen verhindern. Schließlich hat das hauptsächlich hinduistische Indien, der hauptsächlich muslimischen Region, ohne die Bevölkerung vorher zu informieren, ihren Sonderstatus aberkannt, der unter anderem eine eigene Verfassung einräumte. Seitdem kommt es immer wieder zu Zwischenfällen mit dem Nachbarland Pakistan, das ebenfalls die Region Kaschmir für sich beansprucht. Ein Konflikt, der aktuell die Angst vor einem neuen Krieg zwischen den Atommächten Indien und Pakistan schürt und der Jahrzehnte alt ist, wie Ute Konrad zeigt.
Bis 1947 war der indische Subkontinent eine britische Kronkolonie. Mit einer Besonderheit. Etwa ein Drittel der Bevölkerung lebte in einem von mehr als 500 Fürstenstaaten, die nicht direkt britischer Herrschaft unterstanden. Mit der Unabhängigkeit wurde Britisch-Indien geteilt in das von Hindus dominierte, säkulare Indien und die spätere Islamische Republik Pakistan. Den Fürstenstaaten war es freigestellt, ob sie unabhängig bleiben oder sich einem der beiden Nachfolgestaaten anschließen wollten. So auch Kaschmir. Dort lebten zwar mehrheitlich Muslime, die Führung jedoch hatte ein hinduistischer Maharaja. Der kämpfte zunächst für die Unabhängigkeit. Als pakistanische Milizen das Gebiet erobern wollten, schloss er sich aber Indien an. Was folgte, war der erste indisch-pakistanische Krieg um Kaschmir, der 1949 in der Teilung des Gebietes mündete. Die Grenzlinie zwischen dem von Pakistan und dem von Indien verwalteten Teil gilt noch immer, genauso wie der Anspruch beider Seiten auf ganz Kaschmir.
Und genau dieser Anspruch ist es, der die Spannungen nun wieder steigen lässt, weshalb morgen auch der UN-Sicherheitsrat zu einer Sondersitzung zusammenkommt. Zu groß sei die Gefahr für den Frieden, betonte Pakistans Außenminister Qureshi am gestrigen Unabhängigkeitstag seines Landes. Am heutigen indischen Unabhängigkeitstag verteidigte Indiens Premierminister Modi dagegen sein Vorgehen in Kaschmir. Ein genaues Bild der Lage von dort zu bekommen ist schwierig. Nur wenige Journalisten gelangen im Moment nach Kaschmir. Aber unserem ARD-Team aus dem Studio Neu-Delhi ist es gelungen. Sibylle Licht berichtet.
Srinagar, Hauptstadt des Kaschmir. Hier wohnen mehrheitlich Muslime. Am Anfang will niemand mit uns reden. Sie vertrauen den indischen Medien nicht. Erst als wir als Team vom deutschen Fernsehen zu erkennen sind, sprechen die Leute. Kaschmir ist unter Beschuss. Was soll ich dazu sagen? Dann lädt uns diese Familie ein. Eine Hochzeit wollten sie vorbereiten, doch die Läden sind wegen des Ausnahmezustands geschlossen. Und so warten sie. Sie erzählen uns wütend, was sie über die Situation denken. Kaschmir gehört weder Indien noch Pakistan. Beide Länder sind arm. Es würde für beide Länder doch Vorteile bringen, wenn sie das Problem durch einen Dialog lösen würden. Indien hat im Kaschmir alle Mobilfunk- und Internetverbindungen gekappt. Die Familie erzählt, dass sie völlig von der Entscheidung der hindu-nationalistischen Zentralregierung überrascht worden ist und nicht versteht, was passiert. Unser gesamtes Bildungssystem liegt am Boden, das Geschäftsleben ebenso. Wir sind arbeitslos. Wir wollen doch nur, dass es uns besser geht. Aber sie erlauben es uns nicht. Modi will hier Analphabeten haben. Ich bitte ihn doch endlich das Richtige für die Kaschmiris zu tun. Einen Dialog mit den Kaschmiris hat Indiens Premierminister Modi nicht im Sinn. Er feiert an Indiens Unabhängigkeitstag seine Entscheidung, dem Bundesstaat Jammu Kaschmir die Autonomie aberkannt zu haben. Seine Begründung: Der Sonderstatus habe im Kaschmir zu Korruption, Vetternwirtschaft und Separatismus geführt. Heute kann jeder Inder stolz sagen, wir sind eine Nation mit einer gemeinsamen Verfassung für alle. Die Menschen in Indiens Hauptstadt Neu-Delhi feiern den Unabhängigkeitstag, Indiens Flagge auf der Haut. Wir fragen nach, wie hier die Entscheidung über die Kaschmir-Region gesehen wird. Wir fragen die Muslime in dem mehrheitlich hinduistischen Land. Ich denke, es ist eine sehr positive Entscheidung, die hätte schon lange fallen sollen. Wenn wir den Autonomiestatus aufheben, dann hätten wir zunächst mit ihnen reden sollen, was sie sich wünschen. Armeepräsenz in Srinagar. Die indische Zentralregierung hat Kaschmir unter ihre Kontrolle gestellt. Die Menschen hier warten dringend darauf, dass der Ausnahmezustand endet.
In Großbritannien plant der Chef der größten Oppositionspartei den Sturz von Premierminister Boris Johnson wegen dessen Brexit-Plänen. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Labour-Chef Corbyn hat einen Vorstoß unternommen, um einen möglicherweise ungeregelten EU-Austritt Großbritanniens am 31. Oktober zu verhindern. Corbyn rief zu einem Misstrauensvotum gegen Johnson auf und warb für eine Übergangsregierung unter seiner Führung. Er wolle dann ein neues Referendum auf den Weg bringen. Bei den anderen Parteien stieß sein Vorschlag auf ein geteiltes Echo. Der SPD-Politiker Andreas Bovenschulte ist neuer Regierungschef in Bremen. Die Bürgerschaft wählte den 54-Jährigen im ersten Wahlgang zum Bürgermeister der Hansestadt. Damit nimmt auch die rot-grün-rote Koalition ihre Arbeit auf, die erste in einem westdeutschen Bundesland. Bundesfamilienministerin Giffey wird sich nicht um den SPD-Vorsitz bewerben. Das teilte sie in einem Schreiben an die Parteispitze mit. Giffey galt als aussichtsreiche Anwärterin auf das Amt. Zur Begründung verwies sie auf die Überprüfung ihrer Dissertation wegen Plagiatsvorwürfen. Damit wolle sie die personelle Neuaufstellung der SPD nicht belasten. Auch werde sie als Ministerin zurücktreten, sollte ihr der Doktorgrad aberkannt werden. China hat den USA mit Gegenmaßnahmen gedroht, falls die USA die geplanten Strafzölle tatsächlich einführen sollten. Die Zölle auf Elektronikartikel, Textilien und Spielzeug waren eigentlich ab September geplant gewesen, wurden inzwischen aber auf Mitte Dezember verschoben. Parallel zu dem Streit über die Zölle befürchten die Börsen einen beginnenden Währungskrieg. Mehr von Markus Gürne.
Länder wie Indien, Vietnam und die Philippinen, die in der Nachbarschaft Chinas liegen, könnten ihre Währungen abwerten. Wenn zum Handelsstreit ein Währungsstreit kommt, kann dies sehr gefährlich werden. Sollten zum Beispiel die USA den Dollar schwächen wollen, wäre ein probates Mittel, Anleihen von Ländern Europas in Euro zu kaufen. So würde der Dollar schwächer und amerikanische Produkte würden sich verbilligen. Im Gegenzug würde Europa wohl dasselbe machen, US-Anleihen kaufen, um den Euro zu schwächen und die eigenen Produkte wettbewerbsfähiger zu machen. In so einem Szenario gibt es nicht wirklich Gewinner. Denn mit einer schwachen Währung würde jeder Einkauf im Ausland teurer werden. Lebensmittel zum Beispiel, Reisen oder Technik, aber auch Öl. Daher ist die aktuelle Lage so besorgniserregend. Alle kennen die Gefahr und dennoch zündeln die Akteure in den USA und in China weiter.
Der Präsident von Bundesligist SC Freiburg, Keller, soll Nachfolger von Reinhard Grindel an der Spitze des Deutschen Fußballbundes werden. Die DFB-Findungskommission hat den 62-Jährigen für das Amt nominiert. Er habe sich immer zur gesellschaftlichen Verantwortung des Fußballs bekannt, so die Begründung. Keller ist Patenkind von Fritz Walter, dem Kapitän der deutschen Weltmeistermannschaft von 1954. Seine Wahl beim DFB-Bundestag im September gilt als sicher.
Man könnte meinen, den Jurassic Park, den gibt es wirklich, wenn man am Strand diesem urzeitlichen Reptil gegenübersteht. Der Komodowaran wirkt zwar zunächst etwas plump, ist aber über kurze Strecken pfeilschnell auf den Beinen und dann extrem gefährlich. Und genau dieser Gruselgenuss in paradiesischer Landschaft scheint Touristen zuhauf anzuziehen. Doch damit soll erstmal Schluss sein. Die Tiere bräuchten ihre Ruhe, sagen die Behörden auf einer der Inseln, wo die Riesenechsen leben. Die gehören zu Indonesien und auf Komodo, von der die Warane auch ihren Namen haben, soll im nächsten Jahr kein Tourist mehr seinen Fuß setzen. Von dort berichtet Sandra Razzo.
Ein Biss kann töten. Komodowarane, schaurig und schön, Kreaturen wie aus längst vergangenen Zeiten. Nur hier auf ein paar Inseln im Osten Indonesiens, erzählt Ranger David Howe, haben sie bis heute überlebt. Etwa 3000 Exemplare insgesamt gibt es noch, die meisten hier auf Komodo Island. Ich finde, die Riesenwarane haben einen außergewöhnlichen Körper. Die Haut hat ein beeindruckendes Muster. Es sind einzigartige Tiere. Drachen nennen die Einheimischen die größte Echse der Welt. Und die wollen inzwischen immer mehr Touristen sehen. Auch heute hat ein Kreuzfahrtschiff die Anker vor der Dracheninsel ausgeworfen. Auf dem Programm steht eine Dragon Discovery Tour, Drachenentdeckungstour zwischen Brunch und Dinner. Die Touristen bringen uns viele Einnahmen, sagt David Howe. Er und seine Kollegen haben Mühe, den Massenansturm zu bewältigen. Wir haben viele Einschränkungen für die Touristen. Niemand darf sich hier allein bewegen. Nur Gruppen sind erlaubt, die von mehreren Rangern begleitet werden. So schützen wir die Touristen, aber auch die Komodowarane. Manche warnen vor der Vermüllung durch Touristen und der Zerstörung des Lebensraums der Warane. Auch die anderen Inseln im Komodo-Nationalpark wie Padar Island sind längst kein Geheimtipp mehr. Und das, obwohl die Anreise immer noch umständlich ist. Das hier ist eine der wildesten, einzigartigsten Gegenden auf der Welt, die man als Tourist erreichen kann. Aber vor allem will ich den Komodo-Drachen ins Gesicht sehen. Nervenkitzel, wie in einem Hollywood-Film. Die Touristen sind begeistert. Doch die Provinzregierung will den Waranen die Insel Komodo am liebsten ganz überlassen. 2020 sollen sie für mindestens ein Jahr ungestört sein. So die Idee. Die Touristen sollen auf andere Inseln ausweichen. Doch das könnte die 2 Millionen Euro Einnahmen in Gefahr bringen, die der Nationalpark dringend braucht. Ich glaube, eine Begrenzung der Touristen wäre ausreichend. Solange die Warane sich hier frei bewegen können und Touristen sie nur in einem begrenzten Gebiet beobachten, finde ich das in Ordnung. 600 Besucher am Tag sind als Limit im Gespräch. Im einzigen Dorf auf der Insel Komodo halten sie die Pläne, den Tourismus zu beschränken, für fahrlässig. Bevor die Touristen kamen, sagt Holzschnitzer Say, hatten wir nicht mal Strom. Früher mussten wir uns vom Fischfang und von der Jagd ernähren. Es gab keine Jobs, das war sehr schwierig. Inzwischen leben hier 80% der Menschen in irgendeiner Form vom Tourismus. Für unsere Lebensbedingungen sind die Touristen ein Segen. Schließen oder nicht? Der Kampf um die Dracheninsel wird weitergehen. Sie einfach den Echsen zu überlassen, ist für viele Einheimische keine Option. Den Schutz eines Komodo-Drachens muss man sich schließlich auch leisten können.
Keine Frage, es waren bewegte Zeiten, als sich vor einem halben Jahrhundert die 60er Jahre dem Ende zuneigten. Besonders in den USA. Einerseits triumphierten die Amerikaner im Weltall und brachten die ersten Menschen auf den Mond. Gleichzeitig eskalierte aber der Vietnamkrieg. Das Jahr 1969 war eines der verlustreichsten. Zigtausende junge Amerikaner ließen im umstrittenen Dschungelkampf ihr Leben. Sozialpolitische Umbrüche veränderten die Gesellschaft, wie etwa die damaligen Unruhen entlang der Christopher Street in New York, die als Wendepunkt im Kampf für Gleichberechtigung von Homosexuellen gelten. Und natürlich ist kaum ein Begriff mit dieser Zeit so verbunden wie Woodstock, der legendäre Höhepunkt der Hippie-Bewegung. 3 Tage lang feierten mehr als 400.000 Menschen, 10-mal mehr als erwartet worden waren, die Utopie einer friedlichen Welt. Ein musikalischer Protest unter unfassbar chaotischen Umständen. Heute, vor genau 50 Jahren, begann der Mythos, der bis heute nachhallt. Christiane Meyer.
Im Örtchen Woodstock lebt die Legende weiter. Ein Jungbrunnen für Althippies. Wer nicht dabei war, versucht zumindest eine Prise Zeitgeist der 60er zu ergattern. Als Peace and Love gefeiert wurden, war er schon dabei. Es ging gar nicht um die Musik, es ging um Frieden und Liebe. Das war Woodstock. Woodstock ist einfach passiert. Hunderttausende Jugendliche ziehen auf die Wiese von Bethel Woods. Aus Protest gegen den Vietnamkrieg, die Spießigkeit und auf der Suche nach Liebe und Harmonie. Nicht nur um Love und Peace ging es ihm, sondern um Fotos.
That's me in the audience.
Das bin ich im Publikum. Robertos Fotos fangen die euphorische Stimmung ein. Die Freiheit, sich auszudrücken, wie es einem gefiel, auch politisch. Die Zeit war reif. Wir konnten nicht mehr so weiterleben, sondern wollten die Welt verbessern. Wir waren Idealisten. Der Vietnamkrieg tobte und viele starben. Wir wussten nicht, was zum Teufel los war. In Woodstock schaffte er es bis ganz nach vorn, ganz nah an seinen Freund Jimi Hendrix. Hier ist Jimmy auf der Bühne und spielt sich ein. Er war mein allerbester Kunde. $100 hat er mir für ein Foto von sich bezahlt. Für viele ist Jimi Hendrix die wilde Kultfigur des Sommers von 69. Aber es sind auch ruhigere Töne zu hören. Selbst der einsetzende Regen dämpft die Stimmung nicht. In einer der Nächte tritt auch die 22-jährige Sängerin Melanie auf. Bis heute gibt sie Konzerte, jetzt mit ihrem Sohn. Eines ihrer Lieder wurde damals auch in Deutschland zum Hit. Look what they done to my song. Look what they done to my song. Woodstock war nicht so sehr ein Konzert, sondern eher ein Ereignis, wo die Leute ihre Seelenverwandtschaft zeigen wollten. Niemand wusste, dass das in die Geschichte eingehen würde. Sie waren einfach nur da. Der Geist von Woodstock würde auch dem heutigen Amerika guttun, findet der Fotograf Roberto. Das Land sei damals im Aufruhr gewesen, genau wie heute. Wenn ich höre, mach Amerika wieder groß, dann höre ich Deutschland über alles. Eine andere Art, dasselbe zu sagen. Das wollen wir nicht. Es war kaputt und dahin wollen wir nicht zurück. Im heutigen Woodstock hält man noch immer am großen Traum einer friedlichen und versöhnten Gesellschaft fest.
Also manche sagen ja, es waren auch der heftige Regen und der Matsch, die das Festival zu einer schönen Schlammparty zusammenrücken ließ, was diesen friedlich versöhnten Geist von Woodstock erst möglich machte. So gesehen hatten wir heute im Norden Deutschlands auch ziemliches Musikfestivalwetter. Carsten Schwanke, kann, wer es mag, das in den kommenden Tagen denn so weiterfeiern?
Definitiv. Also Festivalwetter gibt's auch nicht nur im Norden, sondern verbreitet in Deutschland, denn es geht wechselhaft weiter. Das, was wir unter klassisch schönem Sommerwetter verstehen, was die meisten darunter verstehen, blauer Himmel, Sonnenschein, ist auf unseren Wetterkarten für die nächsten 15 Tage nicht in Sicht. Hier, das zeigen schon die Höchsttemperaturprognosen am Beispiel von Bremen, bis zum Ende des Monats. Die 30 Grad werden wir definitiv nicht mehr sehen und selbst die sommerliche 25 Grad Marke, die hier verläuft, die auch die dürfte schwierig sein in den nächsten Tagen. Das gilt für die meisten Menschen in Deutschland. Im Süden und im Südosten gibt es eine Ausnahme. Das ist der kommende Sonntag. Wir sehen es hier in Nürnberg. Da wird es kurzzeitig mal heiß mit mehr als 30 Grad. Aber auch danach geht es im Süden und Osten ebenfalls kühl und wechselhaft weiter. Da werden sich viele an den heißen Juli zurückerinnern. Er war ja in Deutschland der heißeste Monat mit neuen Temperaturrekorden. Und heute gab es die Nachricht der amerikanischen Wetterbehörde, dass der Juli 2019 der wärmste Julimonat seit 1880 war und der wärmste Monat seit 1880 überhaupt weltweit wohlgemerkt. Zurück zu unserem Wetter heute Nacht. Auch da gibt es weiteres Festival-Regenwetter und zwar vor allem in der gesamten Osthälfte gibt es noch weitere Regenschauer. Im Westen hingegen ist es trocken und die Wolken lösen sich mehr und mehr auf. Morgen Vormittag nur noch ganz vereinzelt in der Osthälfte aus diesen dickeren Wolken, die wir hier noch finden, ein paar Regentropfen. Meistens schon überall trockenes Wetter, in der Westhälfte viel Sonnenschein. Am Nachmittag rutscht dann dieser Sonnenschein mehr und mehr auch in die Osthälfte voran. Gleichzeitig kommen im Westen neue Wolkenfelder hier heran, und zwar aus Westen von den Tiefdruckgebieten. Die Temperaturen morgen 21 bis 24 in der Leipziger Tieflandsbucht sowie im Südwesten können es 25 Grad oder etwas mehr werden. Die weiteren Aussichten, ein bewölktes Wochenende steht uns bevor. Der Samstag meistens trocken, der Sonntag, wie gesagt, im Südosten heiß. Dann kommt die Luftmassengrenze mit stürmischen Böen und kräftigen Gewittern. Und spätestens ab Montag geht's wieder mit 20 bis 25 Grad weiter.
Carsten Schwanke, danke für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht's jetzt weiter mit Comedy und Satire mit der Sendung Extra 3. Das Nachtmagazin mit Kirsten Gerhardt, dann um 0:25 Uhr. Und wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dann, tschüss. Okay.